Fasers großer Grenzbluff. Bei Stettin fließt der Verkehr und Inszenierung in Frankfurt. Nach Auf1-Interview, Impfrebell Bittner in Haft und Hochwasser in Österreich. Ist das wirklich der Klimawandel? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Seit heute Morgen sollten Deutschlands Grenzen kontrolliert werden. So hatte es jedenfalls Bundesinnenministerin Nancy Faeser angekündigt. Offiziell als Reaktion auf das Messerattentat von Solingen und der anschließenden Debatte um Migration. Tatsächlich, so meinen jedenfalls Kritiker, eher mit Blick auf die Landtagswahlen in Brandenburg. Bereits am Sonntag war die SPD-Politikerin zurückgerudert. Nun soll es doch nur Stichproben geben, ohne größere Auswirkungen auf den Grenzverkehr. Durchaus zu erwarten war, dass es an der deutsch-polnischen Grenze zu einigen öffentlichkeitswirksamen Kontrollen kommt, denn dort schauen die Wähler in Brandenburg vermutlich genau hin. Martin Müller-Mertens war daher heute Morgen an mehreren Grenzübergängen bei Stettin, also an der wichtigen Autobahn von Danzig nach Berlin.
Guten Morgen aus Stettin oder genauer gesagt aus Kolbitzdorf, einem Dorf kurz vor Pommerns größter Stadt. Nur 2-3 Kilometer in dieser Richtung, da ist die Grenze und da stehen auf deutscher Seite tatsächlich ein paar Bundespolizisten, die damit beschäftigt sind, den Verkehr durchzuwinken. Lediglich 2 Kleinlastwagen wurden kontrolliert. Die Personenwagen, die fuhren einfach über die Linie. Man muss ehrlich sagen, auf polnischer Seite, da stand nicht einmal irgendein Polizist. Also das, was Innenministerin Nancy Faeser angekündigt hatte, also die flächendeckende Kontrolle, das findet zumindest hier in Pommern nicht statt. Obwohl dieser Weg durchaus eine Migrationsroute ist. Es kommen nämlich sehr viele Illegale aus Weißrussland durch Polen durch. Und deshalb hat die Regierung in Warschau auch massiv protestiert gegen den Wahlkampfplan der deutschen Innenministerin. Und die Polen haben in gewisser Weise sogar recht, denn wir erinnern uns an Ende 2021, als es einen massiven Ansturm auf die weißrussisch-polnische Grenze gab. Da waren es die Polen, die diesen Ansturm zurückgehalten haben. Da war es die damals gerade neue Ampelregierung, die sich furchtbar darüber moralisch erregte. Wie kann man den Menschen davon abhalten, nach Deutschland zu kommen? Denn da wollten sie letztlich hin. Nun kam natürlich die Retourkutsche aus Warschau. Ich werde jetzt mal ein bisschen weiterfahren und mich an einigen kleineren Grenzübergängen hier in der Region umschauen. Vielleicht ist es ja da anders als hier auf der Autobahn nach Stettin bzw. nach Danzig. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Pomellen. Der Straßenübergang, der ist so 20, 30 Meter in diese Richtung. Eben ist eine polnische Lkw-Fahrerin rüber. Nee, war jetzt keine Gendersprache, war schlicht eine Frau. Wenn ich als illegaler Migrant an diesem Übergang Asyl beantragen will, dann habe ich ein echtes Problem, weil hier ist nämlich niemand, der mich zurückweisen kann, aber auch niemand, der mich ins nächste Aufnahmelager kutschieren kann. Es gibt einen Zaun, der ist aber nicht gegen illegale Einwanderung gedacht, sondern um die afrikanische Schweinepest draußen zu halten. Auf 1 bleibt auf der Suche nach Nancy Faesers Grenzkontrollen. Ich bin ein bisschen weiter nördlich gefahren zum dritten Versuch, schon so in Richtung Stettiner Haff und vorher ein paar Kilometer ins Landesinnere, weil ich dachte, vielleicht gibt's ja so eine Art Schleierfahndung, vielleicht stehen hier dann doch noch ein paar Polizisten. Nö, Fehlanzeige, nichts gesehen. Auch an diesem Grenzübergang, und das ist jetzt kein Feldweg, sondern eine ziemlich gut ausgebaute Straße, weit und breit nichts zu sehen. Außer einem alten FDP-Plakat, was auf der polnischen Seite illegal in einem Gebüsch entsorgt wurde. Aber ja, wenn es nicht für den Landtag reicht, muss man vielleicht auf diese Weise irgendwie die Gesellschaft gestalten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, hier im Großraum Stettin, da stehen die Scheunentore der Grenze nach wie vor weit offen.
Und von Stettin gehen wir gut 100 Kilometer südlich nach Frankfurt an der Oder. Die geteilte Stadt mit einer deutschen und einer polnischen Hälfte erlebt seit geraumer Zeit sporadische Kontrollen. Doch eine Ausweitung haben offenbar auch die dortigen Verkehrsbetriebe nicht erwartet. Denn der Fahrplan der grenzüberschreitenden Buslinie von Frankfurt in die Dammvorstadt auf Polnisch Swobice, wurde gar nicht erst an mögliche Verzögerungen durch Kontrollen angepasst. Das sagte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber auf 1. In Frankfurt hat sich unser Reporter Roy Grassmann umgesehen.
Wir befinden uns gerade in Frankfurt an der Oder, um zu schauen, ob die versprochenen Grenzkontrollen tatsächlich eingehalten werden. Wir haben wirklich viel Bundespolizei vor Ort und wir haben eine lange Autoschlange. Es wird allerdings nicht jedes Auto herausgezogen. Allenfalls werden Transporter oder SUVs kontrolliert. Ob das jetzt daran liegt, dass hier viel Medieninteresse vorherrscht, das bleibt jedem selbst zu überlassen. Es hat sich auch ein linker Protest gebildet. Etwa ein Dutzend linker Demonstranten ist hier, um gegen die angekündigten Grenzkontrollen zu protestieren. Wir befinden uns jetzt in einer Bahnhofshalle in Frankfurt an der Oder. Hier pendeln die Züge zwischen Warschau und Frankfurt an der Oder hin und her. Hinter uns steht ein Zug, der zur Abfahrt bereitsteht, nach Warschau. Keinerlei Polizeibetrieb ist hier zu verzeichnen.
Starke Regenfälle und Hochwasser halten Österreich seit Samstag in Atem. Insbesondere der Osten des Landes ist stark betroffen. Ganz Niederösterreich wurde zum Katastrophengebiet erklärt. Unzählige Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettung sind unermüdlich im Einsatz. Doch in den sozialen Medien nutzen linke Aktivisten und Journalisten die Gelegenheit, um das Ereignis als Folge der sogenannten Klimakrise darzustellen und Panik zu schüren. Die linksradikale Publizistin Natascha Strobel schreibt etwa auf X, Zitat: "Wir sind an diesem Wochenende also im ersten Klima-Lockdown." Und die deutsche Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang schreibt, Zitat: "Wenn es mehrmals pro Jahr ein Jahrhunderthochwasser gibt, ist das nicht normal. Das sind die Folgen der Klimakrise." Zahlreiche Nutzer machen darüber hinaus Herbert Kickl und die FPÖ für das Hochwasser verantwortlich. Doch stehen diese Dinge tatsächlich in Zusammenhang? Auf 1 hat bei Michael Limburg, dem Vizepräsidenten des Europäischen Instituts für Klima und Energie, kurz EIKE, nachgefragt. Er sagt, die starken Niederschläge seien, Zitat, eindeutig dem Wetter und nicht einer Veränderung des Klimas zuzuordnen. Anstatt sämtliche Wetterphänomene dem Klima in die Schuhe zu schieben, sollten die verantwortlichen Politiker in die, Zitat, Reparatur oder Neuaufschüttung von Wehren, Dämmen, Brücken und Wasserauslaufstrecken investieren. Sei es die Flutkatastrophe im Ahrtal, der Dammbruch bei Augsburg im Juni oder jüngst der Einsturz der Carola-Brücke in Dresden, Ursache sei nicht das Klima, sondern die, Zitat, verfehlte oder gar vorsätzliche Negativpolitik zum Schaden der Bewohner gewesen. Vor einer Woche hatte er auf 1 noch ein exklusives Interview gegeben. Nun ist Alexander Bittner in Haft. Wie die impfkritische Bewegung Soldaten für das Grundgesetz meldet, wurde der Oberfeldwebel nun verhaftet und in der Bayerischen Justizvollzugsanstalt Eichach inhaftiert. Sein Vergehen: trotz Befehls hatte der standhafte Soldat sich nicht gegen Covid impfen lassen. Dafür wurde der dreifache Familienvater zu 6 Monaten Haft verurteilt, die er schon vergangene Woche hätte antreten sollen. Trotz der Erkenntnisse aus den RKI-Files werden also immer noch Personen bestraft, die zu Pandemiezeiten nicht bedenkenlos dem Impfzwang der Regierung gefolgt sind. Nun gibt das World Economic Forum zu: bei Covid ging es um Gehorsam, nicht um Gesundheit. Wörtlich heißt es auf der Webseite des WEF: Covid-19 war der Test für soziale Verantwortung. Eine große Anzahl unvorstellbarer Einschränkungen für die öffentliche Gesundheit wurden von Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt angenommen. Es gab weltweit zahlreiche Beispiele für die Einhaltung sozialer Distanzierung, das Tragen von Masken, Massenimpfungen und die Akzeptanz von Kontaktnachverfolgungs-Apps für die öffentliche Gesundheit, die den Kern der individuellen sozialen Verantwortung demonstrierten. Die Maßnahmen der sogenannten neuen Normalität seien an Absurdität kaum zu überbieten, schreiben etwa Kritiker wie Dr. Peter F. Meyer auf dem TKP-Blog. Er erinnert: Abstand halten wie ein kleiner Elefant, völlige Überwachung aller Kontakte über das Smartphone, Masken, die nicht vor Viren schützen, aber krank machen, Ausgehverbote ab 22 Uhr, Lockdowns wie im Gefängnis, ständig Stäbchen in der Nase für einen Test, der keine Krankheit diagnostizieren kann, Besuchsverbote in Altersheimen und Spitälern, Schließung fast des gesamten öffentlichen Lebens, Massenimpfzwang, aber kein Schutz vor Ansteckung und Übertragung und so weiter. Laut Dr. Meyer gehe es Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum um die völlige Unterordnung und seien die vorgeschriebenen Maßnahmen noch so absurd. Auch das Nachfolgeprogramm steht für das WEF bereits fest. Nun sollen die Menschen zur Verhinderung von CO2 gezwungen werden. Entsprechende Apps werden bereits wieder vorbereitet. Jetzt soll künstliche Intelligenz den Glauben an Verschwörungstheorien therapieren. Forscher von drei US-Universitäten testen dazu aktuell einen Chatbot. Und sie behaupten, Zitat, die Behandlung reduzierte den Glauben der Teilnehmer an ihre gewählte Verschwörungstheorie im Durchschnitt um 20%. Der Effekt habe mindestens 2 Monate lang angehalten. Getestet worden sei eine ganze Bandbreite sogenannter Verschwörungstheorien, wie etwa Informationen zu Covid oder den US-Präsidentschaftswahlen 2020. Das Ziel: sucht jemand im Internet nach einer vermeintlichen Verschwörungstheorie, liefert die KI, Zitat, präzise Informationen, die die Reaktion des Nutzers gezielt anregen sollen. Weiter solle die KI vermeintlich verschwörungstheoretische Postings korrigieren und damit, wie es heißt, Postern und Beobachtern zugutekommen. Eine Aufgabe, die aktuell etwa sogenannte Recherchenetzwerke wie Korrektiv übernehmen. Seit über 30 Jahren herrscht in Brandenburg die SPD. Durch die AfD könnte dieses Machtmonopol jetzt an sein Ende gelangen. Kein Wunder also, dass die Nerven nicht nur in der Politik blank liegen. Auch das dicht verwachsene Netz aus Nichtregierungsorganisationen, Vereinen und Medien bangt um seine bis dato üppige Finanzierung im Falle einer blauen Wende. So verwundert es nicht, dass gerade die Systemmedien, allen voran der Rundfunk Berlin-Brandenburg, inzwischen jede Zurückhaltung aufgegeben haben. Unter dem Titel »Der Scharfmacher« veröffentlichte der öffentlich-rechtliche Sender jetzt einen Beitrag über den Spitzenkandidaten der AfD, Hans-Christoph Berndt. Darin wird Berndt, der als besonnen und zurückhaltend gilt, als rechtsextremer Hetzer diffamiert. Und wie die U18-Wahl in Brandenburg ausging, das erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Will Deutschland rund 250.000 Kenianer als Arbeitskräfte anwerben? Diese Zahl deutete der Präsident des afrikanischen Landes, William Ruto, mit Blick auf das neue Migrationsabkommen an. Die Bundesregierung wies diese Äußerung des Politikers mittlerweile zurück. Dieses sieht die Rückführung von Flüchtlingen, aber die erleichterte Einwanderung von Arbeitsmigranten vor. Bei der sogenannten U16-Wahl in Brandenburg hat die AfD mit fast 28% am besten abgeschnitten. Das gab die Stiftung SPI bekannt. Auf Platz 2 kam die SPD mit 15%, gefolgt von der Liste Tierschutz Jetzt und der CDU. Linke und Grüne würden mit 6% und 5% den Sprung in den Landtag schaffen. Tatsächlich wahlberechtigt sind in Brandenburg jedoch erst Bürger ab 18 Jahren. Polen hat offenbar weitere Waffenlieferungen an die Ukraine geheim gehalten. Dies berichtet der Branchendienst Defense Express. Demnach handelt es sich um Panzerhaubitzen für eine im Aufbau befindliche mechanisierte Brigade der ukrainischen Armee. Die Waffen sollen sich bereits an der Front befinden. Die grüne nahe Zeitung Taz will ihre Druckausgabe im Oktober kommenden Jahres einstellen. Dies kündigte der Verlag am Wochenende an. Die Taz ist die erste überregionale Tageszeitung in Deutschland, die künftig nur noch online erscheinen will. Allerdings hatte das linken nahe Blatt ND der Tag bereits den Druck der Montagsausgabe beendet. Der britische Premierminister Keir Starmer hat offenbar finanzielle Zuwendungen eines Unterstützers nicht an das Parlament gemeldet. Dabei geht es um den Kauf von Abendkleidern für die Ehefrau Stormers. Diese wurden durch den Multimillionär Wahid Ali bezahlt. Der Regierungschef will nach eigenen Worten zunächst nicht gewusst haben, dass derartige Zuwendungen meldepflichtig sind.
Wird die Bundesrepublik schon wieder von Clankriegen heimgesucht? In Berlin-Reinickendorf wurden gestern Abend bei einer Schießerei vor einer Shisha-Bar 3 Männer verletzt. Auch Stichwaffen sollen verwendet worden sein. Im Bezirk Neukölln sind am Sonntagabend ebenso Schüsse gefallen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zum genauen Hintergrund der Taten laufen noch. Heute gegen 6 Uhr morgens kam es dann einige hundert Kilometer weiter westlich in der Kölner Innenstadt zu einer Explosion und einem Großeinsatz der Polizei. Ein Überwachungsvideo zeigt, wie der Sprengsatz gezielt im Eingangsbereich eines Restaurants und eines Nachtclubs platziert wurde. Ein Passant wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch hier dauern die polizeilichen Ermittlungen noch an. Während sich offizielle Stellen zurückhalten, vermuten Beobachter einen Zusammenhang mit dem tobenden Drogenkrieg in Nordrhein-Westfalen. Dort bekämpfen sich aktuell lokale arabischstämmige Clans mit Angehörigen der marokkanischen Mokro-Mafia. Diese agiert eigentlich in den Niederlanden, hat ihr Operationsgebiet aber kürzlich nach Deutschland ausgeweitet. Ihr Markenzeichen? Sprengstoffanschläge. Doch auch in Berlin ist die Clankriminalität weiter im Steigen begriffen. Im Vorjahr zählte die Polizei dort mehr als 1000 einschlägige Straftaten. Ein Anstieg von knapp 20%. Sie lockten ihren Mitbewohner nachts aus dem Zimmer, fesselten ihn an einen Stuhl und quälten ihn über Stunden. Das passierte einem 34-jährigen Mann im schwäbischen Wangen, einer Kleinstadt im Westallgäu. Gerettet worden sei er nur, weil die mutmaßlichen Täter ein Video seines Martyriums an einen Bekannten verschickten. Dieser alarmierte die Behörden. Wie die Polizei mitteilte, soll das Opfer, Zitat, erhebliche Verletzungen davongetragen haben. Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt. Nach Angaben der Polizei haben alle Beteiligten, so wörtlich, nicht deutsche Vornamen. Ihre Nationalitäten werden hingegen verschwiegen. Diese seien angeblich für die Tat nicht relevant. Auch unsere direkte Nachfrage zu den Staatsbürgerschaften wollte die Polizei nicht beantworten. Auf weitere Nachfrage, warum die Verdächtigen nicht verhaftet wurden, hieß es nur lapidar, Zitat, da keine Haftgründe oder sonstige Gründe für eine Freiheitsentziehung vorlagen. Bei den sächsischen Landtagswahlen am 1. September landete die AfD mit fast 30% knapp hinter der CDU. Hat sie nun dennoch eine Chance auf eine Regierungsbeteiligung? Und welche Kompromisse würde sie dafür eingehen? Darüber hat sich auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens mit dem sächsischen Landesvorsitzenden Jörg Urban unterhalten.
Wären da solche Punkte, wie Sie eben angesprochen haben, zum Beispiel Finanzierung von linksradikalen Strukturen oder auch Rundfunkstaatsvertrag, wären das Bedingungen, die Sie stellen würden?
Naja, man muss das miteinander verhandeln. Also der Rundfunkstaatsvertrag muss reformiert werden. Die Diskussion läuft ja mittlerweile auch in anderen Parteien, nicht nur bei uns. So konsequent, wie wir es fordern, macht das keine andere Partei. Und dort muss man einfach mal ausloten, wie viel Reformationswille da ist. Es muss sowieso was gemacht werden. Es ist dauerhaft nicht so finanzierbar. Aber wir haben ja andere Bereiche auch gerade. Wie gehen wir mit der Migration um, wo die CDU inzwischen doch sehr große Töne spuckt, sage ich mal, ne? Dinge, die wir vor Jahren schon gefordert haben und wo es Widerstand gibt aus dem linken Lager. Dort könnte man sich einigen, dass man an der Stelle tatsächlich was möglich macht, was mit einer schwarz-roten Regierung nicht denkbar wäre. Auch innere Sicherheit, Bildungspolitik, wie viel Ideologie haben wir in den Schulen und auch die Finanzierung linker Vereine, die am Ende ja demokratiefeindlich sind, kann man das weglassen? Das kann eine CDU-Regierung gemeinsam mit SPD und BSW kann sie es nicht weglassen, weil die werden das nicht zulassen. Als Minderheitsregierung toleriert von uns wäre das ein Rahmen, den wir mit abstecken würden, wo wir sagen, wir sparen das Geld bei diesen Strukturen und investieren es lieber in die Bereiche, die uns wichtig sind.
Wenige Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen scheint sich die Eskalationsspirale immer schneller zu drehen. Bereits im Juli war ein Attentat auf den republikanischen Kandidaten Donald Trump verübt worden. Haben die seither verschärften Sicherheitsbedingungen das neuerliche Attentat verhindert? Diesmal entdeckte ein Sicherheitsbeamter einen Gewehrlauf auf dem Golfplatz, auf dem sich Trump gerade befand. Daraufhin eröffnete er das Feuer auf den Schützen. Bei seinem Fluchtversuch wurde dieser festgenommen. Trump betonte auch nach diesem Vorfall wörtlich: Ich werde niemals aufgeben. Laut Polizeiangaben handelt es sich bei dem Attentäter um den 58-jährigen Ryan Ruth aus Hawaii. Dieser war in der Vergangenheit durch eine außerordentliche Unterstützung der Ukraine aufgefallen und er steht den Demokraten nahe. Wer hart arbeitet, dem steht im Urlaub das Recht auf Erholung zu. Doch was ist eigentlich mit denen, die so viel Urlaub machen, dass die Arbeit dabei zu kurz kommt? Der scheidende US-Präsident Joe Biden etwa hat sich rund 40% seiner Amtsperiode freigenommen. Nach Angaben der Republikaner verbrachte Biden seit Amtsantritt 532 Tage auf Erholungsreisen, also 133 Tage im Jahr. Der Durchschnittsamerikaner hat übrigens keinen gesetzlichen Urlaubsanspruch und nur 10 bezahlte Feiertage im Jahr. Oder fiel etwa Bidens Abwesenheit im Weißen Haus, aus welchen Gründen auch immer, gar nicht so stark ins Gewicht? Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.